Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit mir, Helene Nikita Schreiner, und mit Dustin Breitenwischer. Das Genre oder auch der Lifestyle Hip-Hop ist in den späten 70er Jahren in den ärmeren Vierteln in New York entstanden und hat sich inzwischen, ja, man kann es schon so sagen, zu einem globalen Phänomen entwickelt. Hip-Hop ist inzwischen zur wichtigsten Jugendbewegung geworden, ist aber auch das kommerziellste musikalische Genre überhaupt und natürlich eine Gegenkultur. Aber wir wollen jetzt natürlich als allererstes erstmal reinhören, wie sich der Sound dieser Musik in den letzten 40 Jahren so verändert hat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. It was a clear black night, a clear white moon. Warmer G was on the streets, trying to consume. Hey yo, shorty, won't you go get a bag of the lethal? I'll be undressed in the bra all see-through. Du bist jung und alles in Hektik um dich herum und dein Kopf ist gefickt, doch du bist im Grunde frei und gesund. I like million dollar deals, where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. Das waren The Sugar Hill Gang, Warren G, Lil Kim, Kool Savas und Cardi B. Diese und auch 106 weitere MusikerInnen finden Platz im Buch Die Geschichte des Hip-Hop von Dustin Breitenwischer. Herr Breitenwischer, zu Anfang unseres Gesprächs wird es jetzt direkt erstmal persönlich. Sie selbst formulieren Ihre eigene Rolle als Autor dieses Buches ja ein bisschen anders, aber lassen Sie es mich doch gerne in Hip-Hop übersetzen. Wie kommt ein privileged white boy aus West-Berlin, der dann letztendlich Uni-Professor wurde, auf die Idee, die wichtigsten Hip-Hop-Alben der letzten 40 Jahre in eine Sammlung zu packen?
Ja, das ist natürlich die Frage, die auch mich die meiste Zeit auch des Schreibens bewegt hat. Ich glaube, was dieses Buch mit Blick auf meine Autorposition deutlich macht, ist, dass wir es, glaube ich, mit jemandem wie mir, mit eigentlich der zum Teil auch klassischen oder mittlerweile fast schon klassisch gewordenen Hörerschaft und Hörerinnenschaft in Deutschland zu tun haben. Ich glaube, dass der Hip-Hop, als er sozusagen seinen Weg über den Atlantik sich in die deutschen Jugendzimmer gebahnt hat, in erster Linie erst einmal das Kleinbürgertum angesprochen hat. Ja, den Mittelstand in Hamburg, in München, in Heidelberg, in Berlin und in Stuttgart. Und ich glaube, dass sozusagen meine Autorposition im Grunde genommen schon auch eine ganz entscheidende Hörerinnenposition in der Geschichte des Hip-Hop, nicht zuletzt im deutschsprachigen Raum, ist.
111 Alben haben es ja jetzt in Ihr Buch geschafft und sicherlich fällt jeder Leserin oder auch jedem Leser mindestens ein Album ein, das trotzdem in dieser Sammlung fehlt. Von welchem mussten Sie sich denn schweren Herzens trennen?
Ja, das Album, was mir immer als erstes einfällt, ist von Method Man, das 1994 erschienene Tikal. Aber der Wu-Tang Clan ist so gut repräsentiert im Buch, dass ich mir das mit einem weinenden Auge dann aber auch verkneifen konnte.
Okay. Sie beginnen Ihre Sammlung ja 1980 mit Sugar Hill Gang von The Sugar Hill Gang und enden mit dem Album Todesliste der deutschen Rapper Audio 88 und Yesin, das ist dieses Jahr erschienen. Was würden Sie denn sagen, in welcher Hinsicht hat sich Hip-Hop in diesen 40 Jahren, die Sie da umreißen, am stärksten verändert?
Hip-Hop ist natürlich einen enormen Autonomisierungsprozess durchgegangen. Ja, wir beginnen mit dem Sugar Hill Gang-Album, was im Grunde genommen ja in weiten Teilen noch ein Disco-Album ist, und enden mit einem Album aus Deutschland, was mit einem Selbstbewusstsein und mit einer Frechheit und mit auch einem Selbstverständnis daherkommt, das ja durchaus 30, 40 Jahre Autonomisierung und Selbstverständigung auch brauchte. Ja.
Also ist Hip-Hop selbstbewusster geworden und selbstverständlicher?
Hip-Hop war immer schon selbstbewusst und ist sich über die Jahrzehnte und nicht zuletzt natürlich in den ganz entscheidenden Jahren der 90er, möchte jetzt sagen von 1992, 93 bis Ende der 90er, über alle Maßen selbstbewusst geworden und konnte daher, glaube ich, auch aus einer musikalischen Praxis heraus ja auch so übergriffig werden, möchte ich fast schon sagen, dass er im Grunde genommen kaum mehr ein Diskurs, kaum mehr eine Performance im öffentlichen Raum gibt, die nicht irgendwie auch mit Hip-Hop zu tun hat. Also wenn ich sehe, wie Olaf Scholz und Mario Draghi sich mit Fistbump begrüßen, Barack Obama in seinen Reden immer wieder lässig ein Yo einfallen lässt, da muss ich schon sagen, Hip-Hop hat mit seinem Selbstbewusstsein doch einiges bewirkt.
Okay, ja, das hat alles mit Hip-Hop zu tun, klar. Ihr Buch ist ja eine Sammlung. Warum war es Ihnen denn wichtig, so eine Hip-Hop-Enzyklopädie, nenne ich es jetzt mal, zu schreiben?
Ich glaube einfach, dass Hip-Hop sich in dem, sagen wir mal, auch begrenzten Raum, in dem dieses Buch sich bewegt, ja, das ist ja hauptsächlich der US-amerikanische, der deutschsprachige, zum Teil der französische und auch der britische Raum, sich entlang seiner wichtigen und teilweise vielleicht auch seiner versteckten wichtigen Alben besonders nachdrücklich erzählen lässt. Und was mir auch wichtig ist und in meiner ganzen Forschung und auch in meinem ganzen Verständnis von Hip-Hop ist, dass wir, und Sie hatten ja vor kurzem erst ein schönes Interview über Hip-Hop-Tanz in Asien geführt.
Da hört jemand unser Programm.
Dass ich schon der Meinung bin, dass diese Romantik der vier Elemente sich relativ schnell eigentlich auch aufgelöst hat im Hip-Hop und dass wir Hip-Hop nicht als eine homogene, zwar diverse, aber irgendwie homogene, mittlerweile global agierende Kultur begreifen müssen, sondern dass diese im Grunde genommen sich erstmal subkulturpositionierende Musik und Tanzrichtung und auch über das Graffiti-Sprühen sich eigentlich relativ schnell eigenen Nischenphänomenen entwickelt hat und dass ich glaube, dass eine ganz bestimmte Geschichte des Hip-Hop entlang seiner Musik erzählt wird, wo ich glaube, dass andere kulturelle Praktiken wie Graffiti, Tanz dann auch weniger eine Rolle spielen.
Sie stellen ja in Ihrem Buch verschiedene Alben vor und das erste Album einer weiblichen Rap- oder Hip-Hop-Combo ist Hot, Cool and Vicious aus dem Jahr 1986 von Salt and Pepper. Was war denn an Salt and Pepper so besonders?
Salt and Pepper sind erstmal phänomenale Künstlerinnen. Salt and Pepper bringen eigentlich fast alles mit, was Hip-Hop herausragend macht. Ja, das ist frech, das ist selbstbewusst, das ist auf eine bestimmte Art und Weise sexy, das ist auf eine bestimmte Art und Weise auf einer Wolke schwebend, mit einem in einer Hybris sich sozusagen darstellend, dass es einem die Sprache verschlägt. Und das, was Salt and Pepper natürlich sehr früh verstanden hat, ist, was Hip-Hop ausmacht und wie Hip-Hop mit sich selbst umgehen muss. Und das ist erstmal die Frage der Misogynie, das ist die Frage des Sexismus, aber das ist auch die Frage einer in erster Linie afroamerikanischen Kultur in einer rassistischen westlichen Gesellschaft. Und diesen Spagat, das versuche ich ja auch in diesem Kapitel zu Salt and Pepper auszudrücken, diesen Spagat auf so eine selbstbewusste, poppige und auch so wunderbar unterhaltende Art und Weise hinzubekommen, ist nicht nur ein bemerkenswertes Hip-Hop-Phänomen, sondern macht es eigentlich zu einem unglaublich starken Pop-Phänomen. Ja.
Eine der inzwischen bekanntesten deutschen Rapperinnen ist ja Shirin David. Die hat vor genau einer Woche ihr zweites Album Bitches brauchen Rap herausgebracht. Steht sie irgendwie in der Tradition von Salt and Pepper?
Ich tue mich immer schwer mit Einflussgeschichten und glaube, dass einfach diese Kultur und diese Kunst und diese Musik sich in den letzten 30, 40 Jahren so dermaßen entwickelt hat, dass es schön ist, wenn Künstlerinnen auch heutzutage noch wissen, wo bestimmte Dinge herkamen, wer Pioniere und Pionierinnen waren, die womöglich bestimmte Ebenen und Gesellschaftsschichten und auch Hörgewohnheiten geprägt haben. Ich glaube, dass Shirin David viel stärker in einer Linie mit jemandem wie Cardi B und, wenn man dann in die Tradition gehen will, mit Lil' Kim steht. Ja. Das ist eine unglaublich camp-ästhetische Überzeichnung. Da wird mit Gender- und Sexualitätsnormen gespielt. Das ist eine Promiskuität, die im Grunde genommen eigentlich eine Umkehrung von klischeehaften, im Hip-Hop ja besonders stark ausgeprägten Männerfantasien sind. Und ich würde da vielleicht dann doch am ehesten zurückgehen zu Lil' Kim.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Was denken Sie denn, könnte in Zukunft ein wichtiger Trend im Hip-Hop werden?
Ich glaube, dass Hip-Hop sich immer weiter aufmachen wird. Ich glaube, dass Hip-Hop immer stärker auch verstehen wird, dass die Wirkung und das, würde fast schon sagen, die kulturelle Macht, die er hat, in eine immer diversere Richtung sich aufspalten würde. Ich glaube auch, dass Hip-Hop einfach mittlerweile verstanden hat, dass es ein globales Phänomen ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Hip-Hop sich irgendwie immer treu bleiben wird. Das wird immer auch irgendwie eine sehr profitorientierte, eine sehr auf Oberflächenwirkungen hinarbeitende Kultur- und Musikbranche bleiben. Und ich finde daran auch so in erster Linie erstmal nichts Schlechtes.
Und das war der Corso-Podcast, heute mit mir, Helene Nikita Schreiner, und mit Dustin Breitenwischer, Autor des Buchs Die Geschichte des Hip-Hop. Den Corso-Podcast können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt, natürlich in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch bei Spotify.
Corso. Kunst und Pop.